Die Kunst der Petit Point Stickerei erlebte ihre Blüte zur Zeit Maria Theresias in Wien. Heute gibt es noch genau zwei Firmen, die diese Tradition weiterführen. Ich habe mit Caroline Macholder-Zingel von Vienna Petit Point über Herausforderungen und Chancen in ihrem kleinen Unternehmen gesprochen. Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal-Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Ich finde diese unglaublich feinen und detaillierten Stickereien, um die es heute geht, atemberaubend. Das wirst du in dieser Folge öfter an meinen Reaktionen hören. Von daher empfehle ich dir heute dringend, einen Blick auf die Bildergalerie zu werfen. Die findest du im Artikel zur Podcast-Folge unter dem Link textilportal.net/podcast038. Und jetzt starten wir mit dem Interview.
Wie war das? Ihr wart früher im 9. Bezirk.
Genau, wir waren im 9. Bezirk. Meine Urgroßmutter hat die Firma 1932 gegründet. Das ist die Wilma Frankl Mierleck. Mhm. Und so hieß die Firma früher. Mhm. Und wurde auch 3 Generationen so geführt.
Ja.
Und ich habe sie dann übernommen, habe sie aber umbenannt, damit die Leute wissen, was wir eigentlich machen. Weil nur mit dem Namen war das nicht ersichtlich. Daraufhin habe ich das halt auf Vienna Petit Point umbenannt.
Ja.
Und ich bin hierher gezogen in den 15., weil ich hier um die Ecke wohne und es für mich leichter war, anstatt immer in den 9. zu fahren und das Ganze zu machen. Und meine Oma ist krank geworden und kam ins Heim und ist dann leider auch verstorben. Und somit war der Bezug auch nicht mehr gegeben, dorthin zu fahren, sondern habe ich lieber bei mir und im kleineren Stil.
Verstehe. Das heißt, verstehe ich es richtig, du bist allein hier? Oder hast du Mitarbeiterinnen?
Ich bin alleine hier. Mhm. Ich habe eine Dame auf Wertvertrag, die die Handtaschen zusammennäht, weil ich das Taschenhandwerk noch nicht kann. Okay. Das ist auch ein recht aussterbendes Gewerbe.
Ja, Taschen. Mhm.
Genau. Und bin aber dabei am Erlernen, das zu machen. Also einfache Taschen wie Zip, Kosmetiktaschen kann ich schon. Aber die aufwendigen mit den Bügeln und Lederinnen, die hochwertigen, traue ich mir einfach nicht zu, weil mir das Material einfach zu schade ist, wenn man da was gut macht.
Ja, und ich denke mir auch, also diese Kunstfertigkeit, deine kunstfertigen Miniteilchen dann, wenn es dann irgendwie die Tasche nicht dazu passt und denselben Standard hat, denselben Hohn, dann ist es ja dann passt das nicht zusammen, oder? Also das muss schon zusammenpassen.
Genau, das muss zusammenpassen, weil es ist zum Beispiel auch der Bügel. Das sind alles Antikbügel, weil die Leute, die Bügeln gefertigt haben, die gibt es auch nicht mehr.
Okay.
Das war ein Handwerk, was hauptsächlich in Deutschland gemacht worden ist, wo ich jetzt noch auf Flohmärkten oder über eBay habe von meiner Oma im Keller Bügeln gefunden.
Ja, ja.
Die hat dort in der Manufaktur gearbeitet oder sowas.
Ja.
Mir das dann zusammenhole und versuche dann, die richtige Tasche zum richtigen Bügel zu finden oder umgekehrt.
Verstehe, okay. Aha. Das heißt, ich habe ja vorher die andere Firma an Maria Stransky bzw. Familie Leitner angeschrieben. Die haben, glaube ich, eine Werkstatt im 15. Bezirk. Das hat sich angehört nach etwas Größerem mit mehreren Leuten. Ich glaube, ihr seid jetzt 2 Manufakturen in Wien, stimmt das?
Ja, wir sind sogar 2 Manufakturen auf der Welt. Weil das gibt es nur mehr in Wien und das ist ein Wiener Traditionshandwerk. Mhm. Natürlich gibt es noch Heimarbeiterinnen oder Hobby, die das machen, aber verkaufstechnisch Manufakturen gibt es halt nur uns beide, weil die Firma Kovacek auf der Kärntnerstraße, die hat im November zugesperrt.
Ja.
Mit denen bin ich aber auch befreundet mit der Familie, also da jahrelange Zusammenarbeit mit der Familie Stransky oder mit Maria Stransky und der Familie Leitner habe ich nicht so viel Kontakt.
Mhm.
Die haben ein Geschäft in der Hofburg.
Ja, sehr prominent.
Genau. Die Werkstatt habe ich auch gehört im 15. und ich glaube, die haben auch 2-3 Mitarbeiter, die das machen. Ich mache alles alleine im Moment.
Wow. Ja.
Wir hatten aber früher 4 Fixangestellte oder 3 Fixangestellte.
Mhm.
Das war aber in der Hochzeit 1980, 1970.
Okay.
Da ging das. Aber es hat dann halt aufgehört, Petit Point. Und ich habe halt versucht, oder ich versuche jetzt, das ins Moderne zu ziehen. Also trotzdem traditionell zu bleiben mit den Stickereien und den Farben, aber vielleicht doch mal irgendwie einen Eyecatcher, ein anderes Material, eine andere Farbe, eine andere Form, das irgendwie so zum zu konstruieren.
Also dieses Petit Point, so wie ich das kenne, sind es hauptsächlich so Blümchen und Bouquets und ja, auch so Kosmetiktascherl oder irgendwelche Pillendöschen, weil das ist ja wahnsinnig, wahnsinnig klein. Von wem hast du das gelernt?
Ich hatte meinen Kindergarten neben der Firma von meiner Oma.
Okay.
Meine Mama hat gearbeitet und meine Oma hat mich abgeholt und ich bin in der Firma groß geworden. Mhm. Ich sitze schon seitdem ich 6 Jahre bin eigentlich in dem Geschäft. Und es hat mich immer interessiert und ich habe dann halt irgendwann einmal angefangen, die Montage zu lernen. Und Sticken und Stricken lernt man in der Schule.
Hat man damals gelernt.
Und ich habe dann halt das Sticken auch noch im Geschäft gelernt. Habe dann aber also es war irgendwie nie der Punkt, dass ich die Firma übernehmen werde. Und bin dann aber in die Technik gegangen und habe halt eine HTL gemacht.
Okay.
Und
welchen Zweig oder welche
Richtung? Elektrotechnik.
Ah, wow.
Und bin dann auch in die Technik gegangen und war dann halt so, dass meine Oma krank geworden ist und ich immer mit meiner Mama gemeinsam das eigentlich schon gemacht habe. Mhm. Nach Salzburg gefahren, Kunden betreut. Okay. Und dann hat sich halt ergeben, dass ich montiert habe, weil wir keine Montage mehr gehabt haben. Mhm. Neben der Schule, am Wochenende. Und irgendwann einmal war sie so krank, meine Oma, dass es ging darum, wer die Firma übernimmt.
Ja.
Und dann ist der Punkt halt auf mich gefallen, weil ich halt immer schon mitgearbeitet habe und das eigentlich haben wollte.
Und das auch nicht abgeben wolltest mit dem Ganzen. Ja, okay. Du hast jetzt schon zwei, dreimal gesagt, Montage. Mhm. Ist das das verstehe jetzt, ein Schritt in diesem Produktionsprozess?
Genau.
Ist die Montage. Welcher Schritt ist das?
Der mittlere. Also wir haben die Stickerei, die wir, ich mache Einzelanfertigungen, das heißt Monogramme, wenn ein Kunde zum Beispiel das bestellt und nur ein Stück. Ansonsten haben wir Heimarbeiterinnen oder wir haben eine Firma, mit der wir schon seit Jahrzehnten zusammenarbeiten, die viele Heimarbeiterinnen haben und die das für uns organisieren, dass das gemacht wird.
Sind die auch in Wien zu Hause oder
woanders? Leider nein, mittlerweile in Ungarn, weil in Wien gibt es nur mal 5, 6 Stickerinnen und die sind schon in der Altersklasse über 75.
Okay, verstehe.
Leider will es keiner machen, weil man keinen Stundenlohn dafür bekommt, sondern man wird pro Stich bezahlt.
Ja, okay, das ist so ähnlich wie bei den Strickern, da ist es ja auch so, dass man pro Masche im Grunde. Also pro Muster gibt es eine gewisse Anzahl Maschen pro Stunde mehr oder weniger, die man erreichen soll oder die angenommen wird und dann wird man danach bezahlt, wie viel Maschen tatsächlich oder in dem Fall wie viel Stich, okay?
Und da liegt halt das Problem. Also es machen zwar, was ich so auf Instagram und Facebook gesehen habe, ein paar Leute zu Hause für sich, aber dass man sagt, komm, stick bitte 15 Mal dieselbe Rose für mich, macht will ja keiner. Mhm. Aber in Ungarn ist halt das Handwerk noch gegeben.
Ja, verstehe.
Und somit ist es möglich, weil ich versuche, wenn ich es nicht in Österreich schaffe zu produzieren oder zu produzieren zu lassen, zumindest in Europa zu bleiben.
So nah wie möglich zumindest. Genau. Ne? Und von da ist ja Ungarn jetzt, von Wien ist ja Ungarn nicht so wahnsinnig weit entfernt. Das ist ja
Salzburg ist weiter, würde ich sagen.
Ja, oder Vorarlberg. Genau. Okay, also der erste Schritt ist die Stickerei, der zweite ist dann die Montage.
Genau.
Das heißt, da wird diese Stickerei auf irgendetwas anderem befestigt. Genau.
Ich hab das eh.
Mein Gott.
Das ist so ein Pillendöschen.
Oh, das ist ja unglaublich. Das ist der volle Wahnsinn, bitte.
Da gibt es dann das passende Plättchen zu der Branche. Mhm. Und dieses Plättchen wird dann in schwarz oder weiß lackiert. Jetzt habe ich ein lackiertes Seil. Das mache ich aber immer nur nach Bedarf. Mhm. Und dann wird die Stickerei aufgezogen.
Ja, und dieses Aufziehen heißt...
Das ist dann die Montage.
Genau, also von hinten, ach verstehe, das heißt, das wird dann hinten auch festgeklebt, sodass das da gut drauf ist und,
genau,
und gut hält auch dieser Bursche. Ja.
Genau. Aha, da ist okay, das lackierte Plättchen und da kommt dann die Stickerei und dann passt sie.
Und dann passt sie da auf so eine Nadel drauf.
Genau.
Oder auf so eine Bursche.
Ja, und ich habe jetzt das so gemacht, dass ich die Plättchen vorbereite und nach Bedarf, wenn der Kunde bestellt, das in die Fassung gebe. Weil ich zum Beispiel die Fassung mit dem Filigranrand habe, ich habe aber das Ganze auch ohne.
Ja.
Und das passt aber in beide rein. Und das Ganze habe ich in Gold und in Silber. Und somit...
Somit kannst du dann je nachdem, was er braucht. Okay, das zweite ist die Montage und der dritte Schritt, weil du gesagt hast... Ist dann das
Plättchen in die richtige Fassung zu bringen.
Okay, verstehe.
Das ist so für mich die drei Schritte, die es gibt.
Und die Kunden, also Salzburg-Kunde?
Ja, wir hatten früher sehr, also in der Zeit von meiner Mutter hatten wir sehr viele Kunden in Salzburg, in der Stadt, die aber dann auch peu à peu leider uns weggebrochen sind. Als ich die Firma übernommen habe, 2016, hatten wir einen Großkunden fast gegenüber von der Staatsoper, ein japanisches Souvenirgeschäft, der mich leider dann zu Corona-Zeiten 2 Wochen nach dem ersten Lockdown mit Konkurs überrascht hat.
Oh je.
Und
ja.
Dem schönen Konkursverfahren, wo man nach 2,5 Jahren nicht einmal, also was waren es? 0,5%. Also Corona hätte uns fast umgebracht.
Und du hast auch nicht die Ware zurückbekommen, deine Ware, die bei ihm war.
Die Kommissionsware habe ich zurückbekommen, aber er hat natürlich in den letzten 2 Tagen, bevor er Konkurs angemeldet hat, noch Bilder um 2.500 Euro verkauft und oder verschenkt. Oder. Sie waren halt nicht mehr da.
Bitter. Okay, schön, dass es dich noch gibt.
Also wie gesagt, Corona hat, glaube ich, jeden Selbstständigen getroffen, aber so Kleingewerbe wie mich ist halt, glaube ich, sehr, sehr schwierig gewesen. Also Härtefallfonds war nur dafür da, um die Miete zu bezahlen, nicht um mich zu bezahlen. Also,
und deswegen hast du jetzt wieder einen anderen Job gesucht.
Genau. Ja. Genau. Deswegen habe ich mir dann einen anderen Job gesucht und mache das halt jetzt nebenberuflich, selbstständig, darum auch manchmal etwas chaotisch.
Super, dass du das noch machst. Ja?
Ja.
Du hast schon gesagt, dieses Material hast du zum Teil von deiner Großmutter übernommen aus dem Geschäft, aber jetzt auch von der Familie
Kovacek.
Kovacek, genau. Oder von der Firma Kovacek. Auf welchem Material stickst du da oder stickt ihr da? Was ist das?
Also ich zeig dir das. Also das ist ein Seidengas, nennt sich das. Da hat man ein Raster drauf. Und die Stickvorlagen haben auch ein Raster.
Verstehe, ja.
Und jeder Punkt auf der Stickvorlage ist ein Stich.
Das ist im Grunde eine Coublon-Stickerei, oder?
Also, ja.
Weil es wird kein Kreuzstich gemacht, sondern nur eine Diagonale übers Ding,
genau,
oder?
Genau, richtig. Wir haben einen halben Kreuzstich um 45 Grad versetzt.
Ja.
Und man muss halt zählen.
Oh mein Gott, ja. Ja, ich bin eine alte Stickerin, aber ich weiß nicht, ob ich das so unbedingt sticken wollen würde. Und diese, ich habe ein bisschen recherchiert natürlich, die sind ja auch, die gibt es in unterschiedlichen Dichten, ja, bis zu 2000, glaube ich, pro Square Inch oder
nicht,
sowas.
Nicht ganz. Wir haben 9er Gas, das ist so in Richtung Gobelin. Wobei Gobelin noch grober ist. Und wir arbeiten, das Feinste sind 19er Gas, das heißt 19 mal 19 Stiche auf einen Quadratzentimeter. Das sind dann die 361. 21er Gas ist verboten worden.
Weil?
Es gesundheitsschädlich für die Augen ist.
Aha, verstehe. Weil,
wenn du dir anschaust, ja, ist es so mini, man kann es einfach nicht.
Also ich vor allem mit der Brille geht nicht mehr. Ja, okay.
Also man kann es einfach nicht, und man kann es auch nicht bezahlen. Also eine Handtasche im 19er Gas Doppelseite kostet bei mir 2700 Euro.
Okay.
Ich weiß nicht, Louis Vuitton wird gezahlt 10.000 Euro aufwärts. Bei Handarbeit ist man vielleicht etwas weniger so freut zu zahlen.
Du solltest eine Kooperation mit Louis Vuitton eingehen.
Vielleicht, wenn ich MV sticke.
Das Problem ist halt, dass Louis Vuitton dann seine Marge nicht drauf hat, seine, die er sonst hat.
Wahrscheinlich. Und es ist einfach nicht bezahlbar.
Ja.
Viele Leute machen sich bei der 19er Stickerei dann kleine Emblems auf eine große Handtasche. Oder ich hatte mit einem jungen Mädchen, die war so begeistert, die hat das dann über 4 Monate abbezahlt. Ist auch okay, verstehe ich voll und ganz. Sie wollte es unbedingt haben. Mhm. Die Tasche war bei mir. Sie wollte nicht einmal die Tasche haben. Sie hat das auf 4-mal abbezahlt und dann kam sie ganz glücklich und hat ihre Handtasche abgeholt.
Ja, super.
Aber ich finde das nett und wir wollen, also was ich jetzt eigentlich versuche zu machen, das ist das gestickt.
Meine Güte. Oh mein Gott. Ja, was du versuchst zu machen?
Ist, ich möchte gerne, viele Leute haben alte Stickereien von ihrer Oma und von ihrer Mama oder wie auch immer und finden das aber altmodisch und tragen es nicht. Mhm. Aber es ist ein Andenken, was man nicht wegschmeißt.
Mhm.
Und ich habe zum Beispiel jetzt auch mir entworfen, aus einer alten Stickerei zerlegt und einen Shopper draus gemacht.
Ja.
Weil ich brauche große Handtaschen. Ich habe ein Kind, da muss Feuchttücher, Quetschi und Co. Und deswegen finde ich das...
Für Gobelins ist das, da gibt es einige Firmen, die das machen. Ja? Diese Gobelins, diese Stickbilder, wo man ja, keine Ahnung, die Spanierin, also die Flamenco-Tänzerin klassisch, oder meine Mutter hat zu Hause einen Tutanchamun, glaube ich, irgendwo rumhängen.
Oh.
Ja, genau. Und die dann solche, oder so Stillleben, was es ja auch gibt, die dann nehmen und eben auch auf so Badetaschen drauf machen oder auch kombinieren teilweise. Mhm. Das ist das eine, was ich gesehen habe, und das andere ist Polstermöbel beziehen damit.
Das kenne ich auch.
Ja? Also das würde ich jetzt mit dem Feinen nicht tun, aber die Tasche, diese schwarze, ist ja wunderschön so. Ja? So kann man das echt wieder tragen.
Ja, finde ich auch. Also wir haben auch lustige, ich habe jetzt auch bunte Farben gemacht. Also das sind unsere Kosmetiktaschen.
Ja, meine Güte. Oh mein Gott.
Das ist 15er Stickerei.
Okay.
Also das sind 225 Stiche.
Ja. Also man, sowas kenne ich halt dann eher, dass jemand, ich komme so aus dem Hobby-Schneider-Bereich und Hobby-Näherinnen-Bereich und da ist halt dann eher, dass man Webband drauf näht zur Verzierung oder so. Ja. Aber mit sowas Feinem, unglaublich.
Aber das ist halt Kunstleder und wir haben jetzt viel ausprobiert innen. Und ich finde das eigentlich das sehr lieb und auch pflegeleicht.
Und wie viel kostet so ein Taschelchen mit diesem feinen?
Das bei dir? Große kostet 89 und das kleine 59.
Das ist voll in Ordnung, finde ich. Wenn man nämlich sowas will und diese Handarbeit schätzt und sagt, das ist es mir auch wert, das zahle ich, dann finde ich fast ein bisschen günstig. Aber das muss man wer zahlen, ne? Und du, also das heißt, ihr habt... Wer ist das, der eine Tasche um 2.500 Euro kauft?
Ich hatte jetzt vor kurzem eine Dame da, die mich über Instagram gefunden hat, aus Taiwan.
Mhm.
Früher waren es, also meine Mama hat alles, oder meine Oma und mein Opa haben alles auf japanische Touristen eigentlich aufgebaut gehabt. Und durch Corona musste ich irgendwas anderes finden. Ja, es gab keine Touristen mehr. Was mache ich jetzt? Und habe eine Trachtenlinie entwickelt. Und habe mir gedacht, okay, Salzburg, Trachten, Steiermark, irgendwie sowas. Und habe halt in die Richtung gearbeitet. Habe aber immer noch das Traditionelle belassen. Und habe auch die Taschen online, damit man weiß, dass es das gibt. Jetzt zum Beispiel habe ich eine Anfrage von Columbia für eine Handtasche. Also es ist ganz unterschiedlich, wer mich anschreibt. Ich war auch ganz erstaunt, wer eigentlich jetzt mein Kauf, also wer die Leute sind, die sich dafür interessieren. Also ich habe junge Leute aus der Steiermark, die das fürs Dirndl wollen.
Ja.
Ich habe viele aus Bayern gehabt.
Ich denke, das ist so eine Nische. Ja? Das ist so was Besonderes und Spezielles. Wenn du da das kaufkräftige Publikum findest, die bereit sind, das zu zahlen, das ist das Beste, was passieren kann.
Ich habe eigentlich eh auch günstige Linie, klingt jetzt blöd, also günstig ist es ja eigentlich nicht, weil es die Qualität schon gegeben ist. Und meine Broschen und meine Ketten liegen bei 25 bis 35 Euro, weil einfach jetzt nicht die ganze Fläche ausgestickt ist, sondern nur die Rose gestickt ist, und man ja eigentlich pro Stich zahlt.
Ja.
Mein Metall beziehe ich aus Enns, auch aus einer Manufaktur. Das ist vergoldet und versilbert.
In Oberösterreich.
Genau. Mhm. Mhm. Und also es ist qualitativ gut, hochwertig, aber vom Preis her, ich muss ja nicht jetzt die Marge von Louis Vuitton haben, sage ich jetzt einmal.
Ich meine, du könntest, dann könntest du vielleicht wieder davon Vollzeit leben. Nein, ich verstehe schon, ja.
Und ja, ich sage jetzt einmal, es soll, wenn jemand das haben möchte, so wie das junge Mädchen, dann ist man auch bereit, 3-4 Monate was abzusparen oder sowas. Ja. Es ist halt, wie du sagst, eine Nische. Und meine Friseurin hat das sehr nett formuliert. Die Leute wissen nicht, dass sie nach Petit Point suchen sollen.
Genau.
Das ist das Problem, glaube ich.
Richtig, das ist das Problem bei den Suchmaschinen. Wie bereitest du deine Sachen auf, sodass die Leute zu dir finden?
Mhm.
Ja.
Da ist hauptsächlich Instagram.
Du bist auf Instagram.
Also ich bin auf Facebook und Instagram.
Mhm.
Leider mehr schlecht als recht.
Das kostet einfach auch Zeit.
Genau.
Mhm.
Und Zeit habe ich nicht. Oder wenig.
Du hast viel, aber keine Zeit.
Genau, ich habe viel, aber keine Zeit.
Mhm.
Und ja, ich versuche halt schon. Ich war jetzt am Belvedere 6 Wochen beim Weihnachtsmarkt.
Mhm.
War auch sehr anstrengend.
Ja,
Und mit einer Freundin zusammen, da haben wir eine Kooperation gemacht und haben uns den Stand geteilt, was recht angenehm war.
Mhm.
Und ja,
also ich war den ganzen Tag. Ja, okay. Und okay, also das Material, du hast gesagt Seidengas.
Mhm.
Genau. Und die Fäden sind dann auch Seidenfäden?
Genau, sind auch Seidenfäden.
Mhm.
Die werden dann aufgedröselt, genauso wie du das gerade machst.
Stickst du nur mit einem?
Und du stickst nur mit einem, genau. Außer beim Füllen, dann nimmt man dann 2, 3. Also wenn ich eine volle Fläche habe, so wie da das Weiße.
Mhm. Damit es nicht durchschimmert.
Genau, damit es nicht durchschimmert, weil das meiste wird doch auf weißem Gas gestickt. Und das sind meine Musterkoffer. So.
Mhm.
Das wollte ich dir zeigen.
Und
die ist vollgestickt?
Ja, verstehe. Ja.
Und da stickt man dann mit schwarzem Gas auf. Also mit Dreifachfarben oder Zweifachfarben.
Wow.
Ich kann dir die kleinste Stickerei, also das kleinste Muster zeigen, was wir haben.
Ah ja.
Eine Rosenknospe,
das ist dann wie auf den Trachtenjacken oder so. Ich glaube, meine Großmutter hatte, meine Schwiegermutter hatte so eine. Meine Güte. Okay. Mhm. Davon hast du jetzt einfach auch noch ganz viele im Lager.
Von den Bändern habe ich noch ganz viele im Lager, wobei ich 400 Kilo Seidenfäden verkauft habe.
Ja, einfach weil es zu viel war.
Mhm. Es war einfach zu viel. Also meine Oma hatte 180 Quadratmeter Verkaufs- und Produktionsfläche. Und wir sind jetzt auf 40.
Ich wollte gerade sagen,
runtergestockt. Es
schaut noch 40 aus, ja richtig. Ja, und soweit ich weiß.
Wobei die Seidenfädenkisten unten im Keller liegen.
Die Seidenfädenkisten liegen im Keller.
Ja.
Mhm, okay. Soweit ich weiß, wird auch Seide, also zumindest Seidengarne zum Nähen, die werden mit der Zeit auch brüchig manchmal, wenn man nicht aufpasst. Aber das ist bei denen nicht der Fall.
Finde ich nicht. Also was ich auch sehr schön finde, auch vielleicht liegt es an der alten Qualität. Also die sind, glaube ich, wenn nicht älter als wie ich.
Baumstämme steht da drauf.
Ja, die Farben, die Nummern und die Farben, sind die Nummern dann auf dem Tablett. Also bei den anderen gibt es welche dann mit Nummern, damit man die Nummern sieht und weiß, was man damit näht. Und das ist dann immer so gebündelt.
Mhm.
habe ich auch unten ein ganzes Bündel, da ist die Handtasche sowieso.
Verstehe.
Und das und gibst du dann
nimm her. Das. Und, genau. Nimm das. Okay, da stehen Baumstämme. Das ist okay, und diese Vorlagen, woher habt ihr die? Oder weißt du das? Oder deine Großmutter? Oder?
Die sind noch von meiner Urgroßmutter oder älter. Die kommen teilweise aus dem 18., also von 1870, ja. 1900 herum.
Ja, ja, okay.
Wurden von niederländischen Malern teilweise angefertigt,
mhm.
Und werden von Generation zu Generation weitergegeben. Also das ist eigentlich das Heiligtum der Firma.
Ja, das denke ich mir, weil das sind die ganzen Vorlagen. Ne? Das stimmt, genau. Da sieht man auch, dass das einzeln, dass diese Punkte da einzeln ausgemalt sind.
Und wenn du dir anschaust, das ganze Laden, das ganze Ladenlokal,
die ganzen 40 Quadratmeter.
Die ganzen 40 Quadratmeter sind unten die Stickvorlagen.
Wow.
Also wow. Da sind alles zweireihig, dreireihig, die Blöcke. Halleluja. Mit unseren Stickvorlagen.
Und da hast du einen Katalog, wo du nachschauen kannst?
Nicht mehr. Also gab es eigentlich auch nie wirklich. Und dadurch, dass ich dann übersiedelt bin, schweres Durcheinander, weil meine Großmutter hat von einer vierten Firma, die es damals gegeben hat, alle Stickvorlagen gekauft. Die wurden einfach irgendwo reingesteckt und bei der Übersiedelung von den 180 Quadratmetern war auch keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Also,
also weißt du eigentlich gar nicht, was drinnen ist im Grunde? Oder müsstest du mal...
Im Groben und Ganzen.
Ja.
Es gibt, was ich so bemerkt und gesehen habe, was ich lustig fand, Krawattenvorlagen.
Ah ja.
Schuhvorlagen.
Aha.
Für Schuhe.
Ja, ja. So Pantoffeln wahrscheinlich dann.
Nein, Stöckelschuhe.
Stöckelschuhe.
Dass man einen Stöckelschuh überziehen kann.
Okay.
Also, das sind ganz viele Sachen. Die Sehenswürdigkeiten weiß ich, wo ich habe. Die habe ich mir alle rausgegeben.
Also so Stephansdom und solche Sachen, oder was? Okay.
Schönbrunn und Stephansdom, die sind etwas größer nämlich.
Das wäre ja mal eine Diplomarbeit, oder? Von jemand, der...
den langweiligen
Textil, naja, also das zu katalogisieren und auch festzustellen, welche Motive kommen davor und solche Sachen.
Ich habe mir schon mal gedacht, weil mich Leute gefragt haben, ob ich Vorlagen auf Etsy verkaufe mit Garn und sowas, ob ich in der Richtung mal arbeiten möchte. Aber
dann sind sie weg.
Dann sind sie weg.
Dann sind sie weg dann und sie dann weg. Hast du auch dieses Alleinstellungsmerkmal nicht mehr.
Genau.
Ich meine, also, na klar, man könnte sie ja auch, digitalisieren und sagen.
Nein, nicht die Vorlage weg, sondern wirklich, wie du sagst, digitalisieren, also, und digital weggeben.
Ja.
Aber dann sind sie halt, dann habe ich halt mein Recht hergegeben.
Richtig, auch, ja.
Das ja, müsste man sich vielleicht mal ein, zwei Vorlagen raussuchen, die nicht so tragisch sind und vielleicht kleine Röschen.
Ich kann mir vorstellen, dass es einen Markt dafür gibt.
Aber der ist noch kleiner, glaube ich, als wie Pettypoint. Der Markt für Pettypoint.
Nein, das weiß ich gar nicht. Weil also gerade Sticken, Handsticken liegt ja gerade voll im Trend.
Ja.
Also sei es jetzt die japanische Sashiko, ja, wo es eigentlich im Grunde nur mit einem weißen Vorstich auf dunkelblauem Stoff, ja, so geometrische Muster. Oder also Gobelins jetzt weniger, aber ganz viel so. Blumenbouquets und mit diesem Margaritenstich.
Da machen wir mit der Führung unter Anführungszeichen weiter. Mhm. Der erste Gang ist die fertige Ware, die ich habe.
Mhm.
Das ist genau, wo du gerade hinschaust. Das ist die neue Kollektion, die ich jetzt entworfen habe. Also das,
die du,
das
wo du gesagt hast, ein bisschen moderner, ja?
Genau. Mhm. Und ein bisschen praktisch in der Richtung und andere Stoffe ausprobiert habe ich.
Ja, so ein bisschen. Mhm. Ja.
Und auffällige Farben.
Okay, ja, und auch so knallig ein bisschen mit Pink und Blau.
Pink war die Farbwahl meiner Tochter.
Schön.
Als wir einkaufen.
Man soll sich unbedingt von den Kindern auch inspirieren lassen.
Sie darf hier werken. Hin und wieder finde ich dann mal Broschen in irgendwo was anderem, aber ich bin voll und ganz dafür.
Mhm.
Das ist dann die moderne, etwas teurere Variante, weil die ist mit Echtleder. Und das süß. Ist so.
Ja, so eine Klatsch.
Genau.
Voll süß.
Da haben wir mal für Japan, für diese Anime-Bücher Einschläge gemacht. Also wir machen auch Anfertigungen für,
ein Buchumschlag.
Genau. Wir machen auch Anfertigungen, wenn jemand irgendeine Idee hat oder irgendwas umsetzen
kann. Kann man sich auch was wünschen bei euch?
Genau. Und dann haben wir halt die klassischen.
Da
haben
wir ja, dann die okay. klassischen. Nein, aber das ist ja der volle Wahnsinn.
Wo wir halt sowas auch ist anfangen, da ist halt der Bügel, da ist der Bügel halt auch ja. eine irrsinnige Kostenfrage, weil die sind handgefertigt.
Ja, hast du gerade gesagt, nein, in Enz hast du gesagt.
Nein, die Bügel, also nein, meine Broschen und meine Anhänger.
Ach so, ja.
Die bekomme ich von eBay halt nur antik.
Okay, verstehe.
Weil die sind handgehobelt. Mit einer Laubsäge wird das ausgehobelt und dann händisch graviert.
Okay, da haben wir die Graveure dabei.
Mhm.
Ich glaube, es gibt nicht mehr besonders viele Graveure. Hauptsächlich für die Wege gibt es Graveure.
Ja, das gibt es leider. Also es gibt diese klassischen. Die Bügeln bekommt man noch vielleicht.
Mhm.
Da sieht man eh den Unterschied zwischen Guss und Hand.
Ja. Ja.
Und ich finde, das schaut einfach. Also da bleibe ich dann lieber auf sowas.
Ja.
Glaube ich, bevor ich so...
Bevor du sowas nimmst, ja.
Ja.
Okay, verstehe.
Und da hast du halt den Unterschied zwischen 15er-Stickerei und 19er. Und da liegen wir halt dadurch, dass sie doppelseitig verarbeitet ist, mit Rand bei 2.500 Euro.
Okay. Also, ich stick tatsächlich sehr gerne, aber ich glaube, das... Ich habe was gesehen, dass es so Lupen gibt. Da muss man wahrscheinlich dann mit Lupe arbeiten, oder? Das geht ja gar nicht anders.
Da gibt es extra Sticklupen, die man sich umhängt. Wobei ich eher ungern mit Lupe stick. Ich stick lieber ohne.
Dann hast du aber noch gute Augen.
Ja, das hat... Also ich, Brille brauche ich auch.
Mhm.
Aber... Lupe verfälscht mir.
Okay. Aber du machst im Grunde machst einen halben Kreuzstich, oder? Also
genau.
Quasi diagonal halt über die jeweils über eine Kreuzung drüber.
Genau.
Mhm, ja.
Und man fängt mit der Blume an und macht dann die Füllung.
Okay. Also quasi, ja, verstehe.
Warum sind da die Blumen? Man fängt immer und viele haben mich gefragt, wie lange dauert eine Blume? Schwierig zu sagen, weil ich mache 10-mal denselben Stich von derselben Blume, dann mache ich 10-mal denselben Stich von der anderen von der anderen Farbe.
Ja, ja, klar.
Also ich mache, damit ich nicht immer zählen muss oder damit ich weiß, okay, der rechts davon ist gelb,
ja, genau.
Der links davon ist grün.
Mhm.
Und somit mache ich, man macht immer eine Farbe. Also ich mache das ganze Weiße, dann mache ich das ganze Gelbe, dann mache ich das und dann erst zum Schluss mache ich die Füllung. Von dem Ganzen. Wenn sich ein Kunde bei uns eine Vorlage aussucht, die ich nicht fertig habe, muss er bis zu einem halben Jahr warten. Also, oder wenn jetzt irgendwas Aufwendiges entworfen wird für ihn, sind Wartezeiten bis zu einem halben Jahr, weil eine Handtasche bis zu einem halben Jahr Stickzeit braucht.
Mhm.
Wenn ich das Muster selber entwerfen muss, kann es noch länger dauern. Weil ich erst halt diese Stickvorlage anfertigen muss. Und das ist schon recht aufwendig. Also ich habe für ein ganz normales Monogramm mit 2 Buchstaben bin ich gesessen, sicherlich einen halben Tag, bis es dann so gesessen hat, dass es auch dadurch, dass es ja ein halber Kreuzstich nur quer ist, kann man nicht so die Kanten und Bögen hinbekommen, wie man gerne möchte.
Ja, okay. Ich überlege gerade, es gibt so einige Programme, die Vorlagen verpixeln.
Mhm.
Das heißt, man tut das Foto rein oder so und sagt dann, und kann sogar bei manchen, die sind extra für Stickvorlagen gedacht, dass man sagt, mit den Garnen von DMC oder so, pixel mir das und sag mir dann, welche Garne ich brauche dafür.
Mhm.
Und so, man kann sich sogar aussuchen, ob man 8 oder 16 Farben haben will oder so irgendwie.
Ja.
Wäre sowas eine Hilfe bei dieser Arbeit?
Sowas wäre an sich eine Hilfe bei der Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, wie technisch, kostentechnisch natürlich das mit dem Programm sein wird, weil die werden das sicherlich auch...
4 Euro? Also das sind so Apps.
Das sind so Apps, okay.
Ja,
ja ich habe... Ich habe ein Spiel, was sich Nonogramm nennt. Das ist, ich sage immer so schön, das ist Kreuzworträtsel für Mathematiker. schwierig, da muss man aufgrund von Zahlen dann das Bild machen und ich nehme dieses Programm leer, mir dann die Vorlage zu erarbeiten.
Die Vorlage teilweise. Zu machen, ja. Ja, okay.
Ja.
Mhm. Das heißt, also man kann bei euch einerseits, man findet dich auf Märkten, man findet dich auf Instagram, man kann bei euch fertige Dinge erwerben, die man dort, es gibt wahrscheinlich auch online einen Katalog oder so, wo man schauen kann.
Wir haben einen Online-Shop oder man kann gerne mit mir schreiben, wenn man weiß, was man ungefähr möchte, schicke ich dann Fotos.
Genau, und sagen, ich hätte gern das und man kann halt auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, sich Sachen wirklich individuell anfertigen lassen, weil ihr auch entwerft und das dann halt mit dementsprechender Wartezeit.
Genau. Wenn, zeig dir mal auch gleich, weil das haben wir ja noch nicht gesehen, das Heiligste.
Das Heiligste.
Eigentlich. Wo fangen wir an? Machen wir die spannenden Sachen. Unsere Handtasche. Aber halt noch nicht fertig.
Ja, halt gestickt.
Genau.
Das ist so der Wahnsinn. Die Arbeit, die da, ich bin völlig. Also
die sind teilweise so alt wie ich. Noch.
Ich werde wahnsinnig.
Dadurch, dass mein Opa, also zur Zeit von meinem Opa, das sehr gut ging, sind teilweise welche angefertigt. Also die Schrift erkenne ich noch von meinem Opa und von meiner Oma.
Ja. Gut, also ihr habt sich auch schon fertig gestickte Sachen.
Genau, wir haben sehr viel fertig gestickte Sachen schon. Also diese zwei Regale sind nur fertig gestickte Ware. Weil viele Leute mich fragen auf Instagram, warum man mich nicht sticken sieht.
Ja, ja.
Das ist 19er Stickerei. Also das ist... Also das ist, also ich finde die 19er Stickerei finde ich irre.
Ja.
Also da, ja. Und nur damit man.
Ah, unglaublich.
Wo haben wir das 103?
Also, boah.
Ich habe 2055 Blümchen, die in meine Broche passen.
Na gut, du hast ja eine Zeit lang. Von da jetzt verstehe ich auch, warum du das als Einzelunternehmerin machen kannst, ja.
Ja, also ich hab sehr viel Altware, die einfach vorhanden war.
Ja.
Und wenn du dir das anschaust.
Und bist du eher.
Das sind 2,7 Kilometer gestickter Streif.
In einem solchen Sack.
Nein.
Also okay, insgesamt. Okay, ja.
Insgesamt.
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 Okay, das ist einfach aus den letzten, also bald 100 Hoch. Jahren, weil 1932 ist ja jetzt dann schon...
Also ich würde sagen, die wurden so um die 1960 produziert.
Ja.
Ich glaube, mein Kind wird auch noch davon wegarbeiten können, wenn es uns noch weiterhin gibt.
Ja. Naja, ich meine, im Grunde, selbst wenn du es jetzt nicht... es wäre einfach so unglaublich schade, das alles wegzuverkaufen. Ja.
Kann man nicht. Interessiert. Also würde ich könnte es der Frau Stransky, also der Familie Lechner verkaufen, Maria Stransky, weil die das vielleicht verarbeiten könnte.
Die das dann die einzigen sind, die da halt, dann aber, wären das die allerletzten, die das machen. Ja. Ja, ja, ja.
Jetzt ist halt schwierig. Es war schon oft mal die Überlegung, will ich wirklich? Aber also während Corona war halt dieser Hänger manchmal da, ja, wo man sich dann denkt, will man das wirklich weitermachen?
Ich meine, der Lager ist auch Fixkosten, ja?
Genau.
Ist es dir das wert, dass du das fix...
Und das ist der Punkt, wo ich sage, ich möchte es einfach, es darf nicht weg sein.
Es darf nicht verloren gehen, oder?
Ja. Ja. Es ist halt wirklich, wirklich schwierig und es macht mir aber trotzdem Spaß. Sonst würde ich es nicht machen, weil ich arbeite doch 36 Stunden die Woche. Dann habe ich
in dem anderen Beruf.
Ja, in dem anderen Beruf. Dann hole ich mein Kind ab, dann versorge ich mein Kind und nütze noch die wenige Zeit, die ich mit ihr habe. Dann ist sie im Bett und dann sitze ich nachts und montiere.
Mhm.
Und dann, oder am Wochenende,
ja.
Es geht einfach sonst, also ich könnte sonst nirgendwann anders, aber man stellt sich hin und wieder mal dann die Frage, kommt sicherlich bei jedem im Leben, will ich die wenige Zeit mit meinem Kind, die ich eh nur habe, dann auch noch hier verbringen, für das, dass es nicht funktioniert. Und dann denkt man aber drauf, ich bin damit groß geworden. Ich habe meine Kindheit in diesem Unternehmen verbracht und es hat Potenzial und es darf nicht untergehen. So viele Gewerbe sterben aus: Schirmmacher, Taschenmacher. Einstiegsgehalt eines Taschenmachers nach der Lehre ist, glaube ich, 2.500 Euro im Moment.
Brutto wahrscheinlich.
Also nein, netto. Weil es keine gibt.
Aha.
Es gibt keinen, der das mehr macht. Ich habe einen sehr, sehr jungen Taschenmacher kennengelernt im zweiten Bezirk, als ich Leder gekauft habe. Da gibt es einen Lederfachhandel.
Ja.
Und habe ihm angeboten, er kann gerne, er kriegt hier den Schlüssel, die und die Taschen sind zu machen, ob er am Sonntag kommt, ob er am Montag kommt, ob er in der Nacht kommt und in der Früh. Er kann arbeiten und werken, wie er gerne möchte.
Mhm.
Nö, warum?
Da müsste, okay.
Okay.
Na gut, okay.
Na dann.
Ja, und es gibt das aussterbende Gewerbe auf der einen Seite und ganz viel ausgelagert nach Asien oder ja, irgendwie immer weiter nach Osten und so weiter.
Dort stirbt es nicht aus.
Na, noch nicht. Und es gibt auch diese Gegenbewegung. Also bei Hutmacher, bei Schuster, die wieder oder wo die wirklich per Hand Schuhe machen.
Mhm.
Und es gibt Leute, die Wert drauf legen, dass es so produziert wird. Oder dass sie wissen, ja, wer das gemacht hat. Ja? Das ist, glaube ich, was heißt glaube ich? Ja, ich sehe das immer wieder, dass die Erfolgreichen auch immer diese Geschichten damit. Ja? Also nicht nur das Wahnsinn, wie fein das ist und wie dünn das ist und so weiter, sondern auch die Geschichten mit transportieren. Also wer hat das gemacht? Damit ich wirklich weiß, das ist nicht in China von Kindern hergestellt, sondern halt in deinem Fall von Ungarn.
Ja, es ist halt, es ist schwierig, wo unser Weg hingehen wird. Aber ich kämpfe weiter.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke für das Gespräch.
Bitte gerne.
So spannend, wie Caroline ihren Handwerksbetrieb neu und modern denkt. Ich wünsche mir und natürlich auch ihr, dass ihre Firma weiterhin blüht und gedeiht. Im Anschluss an die Aufzeichnung haben wir einen Blick auf die hunderten alten, gemalten Vorlagen geworfen, die in Papier verpackt in den Regalen des Lagers schlummern. Ich fände es ja unglaublich spannend, diesen Schatz zu sichten und zu katalogisieren, wenn ich die Zeit dazu hätte. Ich kann mir total gut vorstellen, dass die Aufarbeitung der Motive im Rahmen einer sozialwissenschaftlichen oder kunsthistorischen Diplom- oder Masterarbeit zu machen wäre. Falls sich jemand dafür interessiert, melde dich gerne bei mir oder Caroline. Auch dieses Mal freuen wir uns auf deine Anregungen und Fragen. Wenn du dir die Bilder zur Podcast-Folge anschaust, dann hinterlass uns doch auch gleich einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast038. Dort kannst du auch meinen Newsletter, die Textilpost, abonnieren. Dann wirst du von neuen Podcast-Folgen, von kommenden textilen Veranstaltungen und von neu am Textilportal eingetragenen Betrieben informiert. Wenn du möchtest, kannst du mir auch ein bisschen Geld in den Hut werfen. Jeder finanzielle Beitrag hilft, dass ich dich weiterhin mit wertvollen Informationen und tollen Geschichten versorgen kann. Den Link zur Spendenseite findest du unter textilportal.net/spenden und auch in den Shownotes. Bedanken möchte ich mich diesmal bei Antonia, Monika und Gudrun. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Die nächste Podcast-Folge habe ich ebenfalls in Wien aufgenommen. Da spreche ich mit Strickkünstlerin Veronika Perger, die gestrickte Textilien für Kunstprojekte, Theater und Film herstellt. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.